Nehmen wir mal an, wir würden eine Umfrage machen mit folgender Fragestellung. Was ist das größte Problem dieser Menschheit? Was würde wohl dabei rumkommen? Im Moment wahrscheinlich Corona. Ja, also das würden die meisten Leute wahrscheinlich gerade sagen. Wenn man ein bisschen sonst Umfragen machen würde und sich so anschaut, was da so alles kommen könnte, dann wäre wahrscheinlich Krieg eines der Dinge, die genannt würden, Ausbeutung vielleicht, Krankheit im Allgemeinen, Hunger, Menschenhandel, die Erderwärmung, die Vermüllung der Meere und nicht zuletzt wird oft auch das rapide Wachstum der Weltbevölkerung als eines der größten Probleme auf dieser Welt gesehen. Und das sind mit Sicherheit alles große Probleme und ernstzunehmende Probleme, aber es gibt ein viel größeres Problem, das jeden von uns betrifft. Ein Problem, das letztlich direkt oder indirekt allen anderen Problemen zugrunde liegt. Das größte Problem, das wir Menschen haben, ist nicht Corona, sondern Sünde. Das würden wahrscheinlich die wenigsten Leute heute so sagen, ja, und darauf antworten in so einer Umfrage. Aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, und ich stehe dabei ganz im Einklang mit der Bibel, dass Sünde und alles, was damit verbunden ist, das größte Problem dieser Welt und dieser Menschheit ist. Das größte Problem der Welt, aber auch deines und meines persönlichen Lebens, ist Sünde. Durch die Sünde ist die ganze Schöpfung dem Verfall preisgegeben. Die Schöpfung ist in Mitleidenschaft gezogen. Die Sünde ist es auch, die unser Miteinander absolut stört und kaputt macht. Sie zerstört uns, sie zerstört andere. Zerstörung ist inbegriffen im Wesen der Sünde. Und das größte Problem bei Sünde überhaupt besteht darin, dass Sünde uns trennt von Gott. Ja, Sünde trennt das Geschöpf uns vom Schöpfer, von Gott. Und damit auch von seinen guten Absichten, die er für unser Leben eigentlich hatte. Und damit ist alles aus den guten, geregelten Bahnen gelaufen, die Gott sich eigentlich gedacht hat. Und wir sehen das bis heute. Wir lesen ja gleich auf den ersten Seiten der Bibel, dass Gott den Menschen geschaffen hat und dass er ihn eigentlich gut geschaffen hat. Und dass er ihn ohne Sünde geschaffen hat, aber dass der Mensch gegen Gott rebelliert und in Sünde fällt. Und seitdem hat der Mensch dieses gehörige Problem, mit dem er wirklich nicht fertig wird. Und dieses Problem heißt Sünde. Und nun ist es ja so, dass wir heutzutage für alle möglichen Probleme, die wir so haben, die so auftauchen, auch immer Lösungen finden oder zumindest Lösungsansätze, die hoffnungsvoll erscheinen. Also wir haben tolle Wissenschaft, wir haben tolle Technik, wir haben Fortschritt, wir haben Entwicklung. Aber es gibt diese eine Sache, mit der wir einfach nicht fertig werden. Es gibt diese eine Sache, die uns als Gesellschaft plagt, aber die auch jeden Einzelnen als Individuum fertig macht und die wir nicht unter die Füße kriegen, nämlich unsere eigene Sünde. Und ich vermute ihr auch nicht, bin noch nie einem Menschen begegnet, bei dem man sagen kann, der hat das Problem nicht. Also der hat noch nie eine schlechte Tat begangen, der hat noch nie ein schlechtes Wort verloren, der hat noch nicht mal einen schlechten Gedanken oder ein schlechtes Motiv gehabt oder sowas. Das finden wir nicht. Und wir werden lange auf der Erde suchen können und wir werden keinen einzigen finden, weil die Bibel uns deutlich macht, Römer 3, Vers 23, denn wir alle haben gesündigt. Das heißt, wir sind alle infiziert, jeder ist betroffen und jeder ist zunächst mal gefangen in seiner Sündhaftigkeit. Und wie das bei so einem übermächtigen, großen Feind ist, du kannst zwar versuchen, dich dagegen zu wehren und irgendwie noch ja, ein bisschen gegen kämpfen, aber du wirst immer wieder merken, alleine bin ich hoffnungslos verloren. Und genauso ist es mit der Sünde. Wir werden damit alleine nicht fertig. Weder wirst du sie unter deine Kontrolle bringen, noch viel weniger wirst du mit deiner Sünde vor Gott bestehen können. Und damit hat die Sünde nicht nur eine zeitliche Komponente, sondern eine ewige Tragweite. Wenn wir in unseren Sünden bleiben, dann führt uns das ins Verderben. Also muss jemand her, der zu Hilfe kommt, jemand, der stärker ist, der mächtiger ist, der größer ist als unsere Sünde und dann noch jemand, der sich unserer annimmt und der wirklich Rettung bringt. Und von dem lesen wir in Galater 1, Vers 3 bis 5 und ich lade euch ein, da mit hineinzuschauen, Galater 1, Vers 3 bis 5, wo es folgendermaßen heißt. Paulus schreibt dort, ab Vers 3. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Eine wunderbare Stelle, die das Evangelium so gut auf den Punkt bringt. Auch übrigens hilfreich ist, wenn man mit anderen Leuten über das Evangelium spricht. Jesus Christus, der Sohn Gottes, kommt auf diese Welt und wird Mensch, aber im Gegensatz zu uns hat er dieses Problem, der Sünde nicht. Er ist komplett frei davon. Er hat sich überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen in seinem Leben, aber er hat sich, wie das hier so schön heißt, für unsere Sünden hingegeben. Er gab sich selbst für unsere Sünden, zwar ins Kreuz, ja, in den Tod und in die Strafe hinein. All das trägt er für uns, er trägt das und nimmt das auf sich, was wir verdient haben. Er stirbt für unsere Sünden, nicht für seine, sondern für unsere. Er nimmt die ganze Schuld auf sich, trägt das Gericht und bezahlt den vollen Preis. Und jeder, der seine Sünde vor ihm bekennt und ganz persönlich im Glauben annimmt, ja, Jesus ist auch für meine Schuld am Kreuz gestorben, für den gilt diese Rettung. Aber auch nur für den gilt diese Rettung. Und wenn das in deinem Leben noch nicht geschehen ist, wenn du noch nicht eine ganz klare Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann ist das heute Morgen das Wichtigste für dich, darüber weiter nachzudenken. Ja? Dann ist das die Botschaft, die du heute Morgen weiter bewegen solltest und unbedingt mitnehmen solltest. Gewissermaßen ist das auch unsere Ausgangsbasis für die ganze weitere Predigt. Weil sonst kann es sein, dass du gleich da sitzt, wenn wir dann zu unserem eigentlichen Predigttext von heute kommen, und dass du irgendwie denkst, wovon redet der Typ da vorne? Ich habe keine Ahnung, finde das in meinem Leben irgendwie nicht wieder. Natürlich bist du trotzdem herzlich eingeladen, dann zuzuhören und das mitzuverfolgen. Und vielleicht kann es auch für den einen oder anderen, der eher unsicher ist in dieser Frage, wo stehe ich eigentlich, vielleicht kann es zur Selbstprüfung auch hilfreich sein heute Morgen. Weil an Jesus zu glauben, bedeutet ja viel mehr, als einfach nur mal Ja gesagt zu haben. Und der Vers 4 hier macht ja auch deutlich, dass es viel weiter geht. Hier heißt es ja, Jesus hat sich selbst für unsere Sünden hingegeben, damit alles so weiterläuft wie bisher. Nein, damit er uns herausreißt aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Das heißt, Jesus wollte und Jesus will nach wie vor mit seiner Rettung uns herausreißen aus der gegenwärtigen bösen Welt. Und dass die Welt im Argen liegt und dass sie voll von Bösem ist, das brauche ich hoffentlich nicht weiter erläutern. Und es wird eines Tages dahin kommen, dass Jesus uns aus diesem Schlamassel dieser Welt und aus dieser sündigen Welt herausholen wird. Und ich freue mich da wahnsinnig drauf, muss ich sagen, das erleben zu dürfen. Und ihr sicherlich auch. Aber dieses Herausreißen, das betrifft auch schon unser Hier und Jetzt, unser Hier und Heute. Auch inmitten dieser Welt müssen wir nicht mehr hilflos ausgeliefert der Sünde dienen. Zwar sind wir noch in dieser Welt, aber der Fürst dieser Welt, wie Jesus ihn mal nennt, in Johannes 14, Vers 30, der Teufel, der ist nicht mehr unser Herr. Und das verändert alles. Wenn du Jesus ganz bewusst als seinen Herrn und Retter angenommen hast, dann ist das eine Kampfansage an die Sünde. Die Bekehrung zu Jesus hin, die ist nicht der Endpunkt des Glaubenskampfes, sondern der Anfang. Und damit herzlich willkommen auf dem Schlachtfeld der Sünde und in unserem Thema von heute Morgen, und zwar die Kraft des Evangeliums im Kampf gegen die Sünde. Und es geht um Galater 5, die Verse 16 bis 25, und das will ich mit uns gerne lesen. Ich lese schon zusammenhangswegen ab Vers 13 und bis Vers 26 dann. Galater 5, ab Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns dem Geist folgen. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Wenn wir diesen Text so lesen und uns anschauen, dann wird, denke ich, sehr schnell deutlich, dass Jesus mehr will in unserem Leben, als einfach nur den Himmel zu sichern. Ja, das ist schon das Größte überhaupt, aber er will mehr in unserem Leben bewirken, als einfach nur den Himmel zu sichern. Er will uns frei machen. Davon lesen wir, Vers 13, gucken wir kurz hinein, da heißt es in Vers 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder und Schwestern, natürlich auch. Die Ausgangsbasis eines Lebens in der Nachfolge ist die Freiheit in Christus. Und jetzt können wir uns fragen, was bedeutet diese Freiheit? Mit Sicherheit nicht das, was heute viele daraus gemacht haben. Auch teilweise Christen oder Leute, die sich Christen nennen, auch christliche Vereinigungen, nämlich, dass sie gesagt haben, letztendlich ist das Bindungslosigkeit. So nach dem Motto, also ich bin nichts und niemand mehr verpflichtet, ich kann tun und lassen, was ich will und das Beste dabei ist, Gott sagt nicht mal was dagegen, sondern der hat mich ja befreit von der Strafe und von der Verdammnis. Das heißt, ich kann meinen Stiefel leben, wie ich will und ich freue mich dann darüber, dass Gott mir wohlwollend dabei zusieht und sich vielleicht sogar noch mitfreut über meine Ungebundenheit. Das wäre eine völlig falsch verstandene Freiheit, die Bibel uns nicht deutlich macht. Vielmehr geht es darum, dass wir Christen frei gemacht wurden, ich will mal drei Dinge nennen, frei gemacht wurden vom Fluch des Gesetzes. Das ist das Erste. In Galater 3, Vers 10 sehen wir das. Das heißt, wir werden nicht mehr durch das Gesetz gerichtet, sondern wir sind losgekauft durch Christus. Das sagt Galater 3, Vers 10. Heißt auch, wir müssen nicht mehr versuchen, durch das Gesetz vor Gott gerecht zu werden. Ein zweites ist, dass wir frei gemacht sind von der Strafe der Sünde, die wir ja als Gesetzesübertreter eigentlich verdient haben. Und diese Strafe wäre Verdammnis, diese Strafe wäre Gericht, diese Strafe wäre ewige Trennung von Gott. Aber das hat Jesus für uns auf sich genommen. Er hat diese Verdammnis auf sich genommen, er wurde gerichtet an unserer Stelle. Und das Dritte ist, dass wir freigemacht sind von der Herrschaft und Macht der Sünde. Wenn wir vorher der Sünde hilflos ausgeliefert waren, müssen wir nun durch Christus der Sünde nicht mehr Folge leisten. Nein, wir sind freigemacht, als Kinder Gottes dem Vater gegenüber gehorsam leben zu können. Also wer sich zu Jesus Christus bekehrt, der bekehrt sich nicht und geht in die Bindungslosigkeit, sondern der geht in die ganz enge Christusverbundenheit. Ja, und diese Bindung an Christus, das ist das Beste, was uns passieren kann. Ja, wir klammern uns an seine Erlösung, wir klammern uns an sein Opfer und wir binden uns an die gute Herrschaft von Jesus Christus. Nun ist es wunderbar, diese Freiheit in Christus zu kennen, darum zu wissen, aber trotzdem geht es ja nicht so ganz easy im Leben vonstatten. Also trotzdem merken wir ja, da tobt irgendwie immer noch dieser Kampf. Und den beschreibt Paulus in Vers 16 bis 18 jetzt, und das führt uns zu unserem ersten Punkt anhand von diesem Text jetzt. Das verborgene Schlachtfeld des Kampfes, Vers 16 bis 18. Jeder, der zu Jesus gehört, der wird sich wiederfinden jetzt, müsste sich wiederfinden, in diesen Versen 16 und 17, wo Paulus schreibt, ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit oder sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wir sehen in diesen Versen mehr als deutlich, dass in jedem Gläubigen ein Kampf tobt. Ja? Es ist dieser Kampf zwischen Fleisch und Geist. Und die Frontlinie dieses Kampfes ist unser eigenes Leben. Da prallen diese beiden Fronten aufeinander, da wollen sie Macht ausüben über uns. Da streiten sie miteinander. Und dieser Vers 17, der beschreibt diesen Konflikt wahrscheinlich wie kein zweiter. Das Fleisch begehrt gegen den Geist auf und der Geist gegen das Fleisch. Und jeder, der Christ ist, der wird sagen, ja, das kenne ich. Ja, das kenne ich sehr gut aus meinem Leben. Und die beiden, die sind einander entgegengesetzt, sagt Paulus. Und vom griechischen Wort her wird hier deutlich, die liegen im Streit miteinander. Da ist Krieg in meinem Innern. Wenn du Christ bist, hast du den Geist Gottes. Und damit haben wir zwei Naturen, die wir in uns tragen. Im Moment noch. Und zwar die alte sündige Natur, das Fleisch. Und auf der anderen Seite die neue Natur, Christi, den Geist Gottes. Und die streiten miteinander. Und jetzt gibt es manchmal Leute, die denken, also dass sie Christ werden und dann müsste eigentlich die Sünde aus ihrem Leben komplett weg sein. Also dann haben sie mit Sünde nichts mehr zu tun. Und gerade weil sie dann aber merken, ja, aber ich kämpfe doch noch mit Sünde, denken sie dann, ja, also dann bin ich wahrscheinlich gar kein Christ. Ja. Die Bibel macht das aber überhaupt nicht deutlich. Paulus kennt diesen Kampf, Petrus spricht von diesem Kampf, Jakobus kennt das gut, Johannes, allesamt, sie sind alle vertraut damit. Und auch hier in Vers 16 wird ja deutlich, dass dieser Kampf da ist und worum es eigentlich geht. Nämlich darum, dass wir, nicht darum, dass wir keine Versuchung mehr erleben, Das steht da nicht, sondern da steht, dass wir die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Das bedeutet also, dass die Begierde immer noch da ist, dass die Sünde auch immer noch da ist und dass sie versucht, uns dazu zu bewegen, dass wir das tun, was wir nicht wollen. Ja, und wir wissen das ja auch dann oft irgendwie, dass wir merken, ah, das ist eigentlich nicht richtig. Aber trotzdem ist die Begierde immer noch da. Die Begierde des Fleisches. Und sie wird auch da bleiben bis zu unserem Lebensende. Solange werden wir kämpfen müssen. Und erst, wenn wir bei Jesus sind, dann ist dieses Fleisch und die Begierde des Fleisches, die sündige Begierde des Fleisches, endgültig vorbei, endgültig erlöst. Und auch das ist sowas, wenn man über diesen Gedanken nachdenkt, ich freue mich wahnsinnig darauf. Ja, ich sehne mich danach, dass der Kampf mit der Sünde und alles, was damit verbunden ist, weg ist. Und ihr sicherlich auch. Jetzt tut es mir in so einem Moment immer leid, dass ich von so einem schönen Gedanken uns zurückholen muss in die Realität, weil wir sind da noch nicht. Sondern im Moment tobt noch dieser ätzende, anstrengende Kampf in uns. Und deshalb müssen wir uns damit beschäftigen. Wir müssen klären, was ist mit der Begierde des Fleisches und, oder auch mit dem Fleisch hier also genauer gemeint. Grundsätzlich kann das Wort Fleisch erstmal für den Körper stehen, also den materiellen Teil des Menschen. Und ist in dem Sinne auch erstmal gar nichts grundsätzlich Schlechtes. Denken wir daran, Jesus selbst hatte einen fleischlichen Körper. Aber da wir Menschen durch und durch von Sünde durchzogen sind, wird dieser Begriff gerade von Paulus oft für unsere sündige Natur oder unsere alte Natur verwendet. Das Fleisch steht also auch hier in Galater 5 für diesen alten Menschen, wie er getrieben ist von seiner eigenen Sünde, von seinen eigenen Vorstellungen, von seinen eigenen Neigungen. Man könnte auch sagen, es ist der Mensch unabhängig von Jesus, ohne Jesus. Und im Wesentlichen hat die alte Natur zwei Komponenten. Das eine ist die Begierde, das andere sind die Werke des Fleisches. Auf die Werke kommen wir gleich nochmal zu sprechen, ab Vers 19. Aber hier in Vers 16 spricht Paulus von der Begierde. Oder man könnte auch übersetzen mit dem Verlangen des Fleisches. Was meint er jetzt damit? Er redet von den inneren Antrieben, die wir haben. Böse Begierden, die uns gegen die Gedanken Gottes stellen. Ja, die Gedanken Gottes hinten anstellen, die nicht danach fragen, was er will, sondern vielmehr darauf bedacht sind, was ich will. Was ich meine, unbedingt zu brauchen. Was mir dient, was mich glücklich macht, was mir Befriedigung verschafft, was mein Recht wäre, was mein Reich betrifft, mein Vorteil betrifft, koste es, was es wolle. Darum geht's. Wir merken, die Begierde des Fleisches ist zutiefst egoistisch und zutiefst selbstsüchtig. Also Hauptsache ich. Hauptsache ich ziehe nicht den Kürzeren. Hauptsache alles läuft so, wie ich das will. Und dabei wird ein ganz wesentlicher Teil vergessen, eine viel wichtigere Ebene wird dabei vergessen, nämlich die Ebene, dass entscheidend ist, Hauptsache alles läuft, wie Gott es will. Ja, und so haben wir diesen Streit, wo es um den Willen ganz stark geht, und da setzt die Sünde ja an. Nicht erst in der Tat, sondern in der Begierde, woraus dann am Ende die Tat resultiert. Und ich will das nochmal deutlich sagen, falls es dir noch nicht bewusst war, diese Welt, die dreht sich nicht um dich, sondern die dreht sich um Gott. Er ist der Schöpfer und er ist der Erhalter dieser Welt. Er hat die höchste Priorität und sein Wille hat die höchste Priorität. Und er ist es würdig, angebetet zu werden und nicht du und nicht ich. Und dementsprechend ist Sünde auch immer ein Angriff auf die Ehre Gottes. Ich habe vor einiger Zeit mal eine Predigt gehalten hier in der Gemeinde über Römer 1, ab Vers 21 bis 32 mit dem Titel »Die Abwärtsspirale der Sünde«. Und dabei ging es darum, also wie funktioniert Sünde eigentlich? Wo setzt Sünde denn an? Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr das vertiefen wollt nochmal, diese ganze Fragestellung, wie funktioniert Sünde und so weiter, kann das ergänzend sehr gut sein, da nochmal reinzuhören. Ihr findet sie nicht auf der Homepage, ich werde euch aber einen Link zukommen lassen diese Woche oder ihr könnt den auch so bei mir kriegen. Die grobe Kette in dieser Predigt in Römer 1 war, dass erstens der Ursprung von all dem falsche Anbetung ist. Daraus folgt dann aus dieser falschen Anbetung falsche Begierde und aus dieser falschen Begierde kommt es zu dem Resultat, nämlich falschem Verhalten. Das ist die Kette, die so stattfindet und es ist ein sehr entscheidender Punkt im Kampf gegen die Sünde, dass ich verstehe, wo denn der eigentliche Kampf stattfindet, nämlich in meinen Begierden und im Bereich der Anbetung, in meinen Gedanken, in meinen Bestrebungen, in meiner Ausrichtung und dort muss ich auch ansetzen im Kampf gegen die Sünde. Und Jakobus macht uns das in ein bisschen kürzeren Worten auch nochmal deutlich. Jakobus 1, Vers 14 und 15, wo er schreibt, ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen wird und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also es ist erstmal nichts Unnormales als Christen, dass wir versucht werden. Aber hier wird deutlich, die Versuchung, die appelliert an die Begierde in uns. Anders ausgedrückt, die Versuchung, die versucht, unsere sündige Begierde zu füttern, zu nähren. Sie provoziert unsere alte Natur, provoziert etwas, was da ist oder auch da war früher mehr. Und dann schickt sie uns Gedanken in den Kopf und die werden immer größer und immer größer. Und dann sagt mir die Begierde sowas wie, ach, das kriegt doch keiner mit, mach doch einfach. Oder, das ist doch dein gutes Recht. Oder du musst jetzt zuallererst mal an dich denken, du hast doch auch Wünsche und Bedürfnisse. Also denk doch erstmal an dich. Und oft, ohne das zu merken, fangen wir an, uns um uns selbst zu drehen. Und wir gewähren diesem egoistischen, diesem falschen Denken immer mehr Raum und die Begierde wächst immer weiter und wird immer stärker in uns. Und irgendwann stellst du fest, dass die Begierde dein Verhalten bestimmt und übernommen hat und dass sie Sünde hervorbringt. Und dann ganz oft noch so, dass wir im Nachhinein denken, ja, ich konnte irgendwie auch nicht anders. Ich muss in diesem Zusammenhang immer an ein Tier denken oder vor allem an einen Hund. Also wenn du ein Leckerli nimmst und einem Hund hinhältst und die Begierde in dem Hund wach werden lässt, dann kannst du mit dem Hund fast alles machen und der würde dir auf Tritt und Schritt folgen. So ähnlich ist das bei uns auch. Wenn die Begierde empfangen hat, dann sind wir zu allem Möglichen bereit. Wir sind bereit zu sündigen, selbst zu Sünden, die wir eigentlich sonst ausschließen würden für uns. Und so bringt also die Begierde, wenn sie empfangen hat, unsere Sünde hervor. Das Wort da im Griechischen ist das Wort, was den Geburts eine Geburt zum Ausdruck bringt. Also wie ein Kind geboren wird, wie ein Kind zur Welt kommt, so wird auch die Sünde geboren. Und das Ende vom Lied ist dann der Tod. Das heißt also, für den Kampf gegen die Sünde ist es wichtig, dass ich frühzeitig erkenne, wo denn meine Begierde wach wird, wo die Versuchung lauert und wo sich falsche Denkmuster einschleichen. Und wenn ich das feststelle, dann muss ich vehement und konsequent dagegen vorgehen. Ich kann da nicht so ein bisschen irgendwie mit der Sünde spielen und liebäugeln und ihr so ein bisschen Raum gewähren und dann, ja, so wird das schon. Nee, ich muss knallhart und konsequent mit der Sünde sein, sonst habe ich ganz schnell verloren. Was hilft uns jetzt aber wirklich in diesem Kampf? Paulus sagt uns in Galater 5, Vers 16 eigentlich den Schlüssel. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Also wie werde ich die Begierde des Fleisches nicht erfüllen und nicht meiner alten Natur und der Sünde Folge leisten, indem ich im Geist wandle oder von der griechischen Zeitform her hier, indem ich fortlaufend, unaufhörlich im Geist wandle. Und damit haben wir einen ganz klaren Appell an uns, der da gerichtet ist. Also es ist kein Selbstläufer, sondern wir haben einen klaren Aufruf, dass wir dem Geist in unserem Leben Raum geben und zwar fortlaufend. Und ich glaube, ein großes Problem im Kampf mit der Sünde, wo wir immer wieder merken, wir scheitern, ist, dass wir dem Geist Gottes punktuell, mal kurz irgendwie, vielleicht Raum geben, aber da passiert nicht viel weiter. Ja? Also wir füttern den Geist mal kurz, vielleicht durch einen Gottesdienst, durch einen Hauskreis, vielleicht auch durch eine Zeit mit Gott oder so, aber das Problem ist dann, wir nähren danach das Fleisch und die Begierde wieder sehr stark. Und das hemmt den Geist dann tatsächlich in unserem Leben, sein Werk zu vollbringen. William MacDonald, kennen viele von euch, hat das sehr gut auf den Punkt gebracht, was das bedeutet, im Geist zu wandeln. Er schreibt, im Geist oder durch den Geist zu wandeln, bedeutet ihm zu erlauben, seine Absichten auszuführen. Es heißt, in Gemeinschaft mit ihm zu bleiben. Es heißt, Entscheidungen im Licht seiner Heiligkeit zu treffen. Es heißt, sich mit Christus zu befassen, weil der Dienst des Geistes darin besteht, den Gläubigen mit dem Herrn zu beschäftigen. Im Geist wandeln könnte ja für den einen oder anderen, der jetzt biblisch nicht so bewandert ist, vielleicht erstmal ein bisschen komisch klingen, ja, so als wäre das irgendwie völlig abseits von jeglicher Realität und man würde über den Dingen schweben vielleicht oder so, aber darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht vielmehr um die Gesinnung oder die Denkweisen des Geistes, die in uns bleiben sollen und die auch in uns wachsen sollen. Und der Geist will ständig diese Frage in uns bewegen, was würde Jesus tun? Was passt denn zu Jesus? Was entspricht ihm? Und er will unseren Blick immer wieder auf Jesus richten. Und nicht nur das, sondern er will dann auch in unserem Leben hervorbringen, dass wir passend zu ihm leben, passend zu Jesus leben. Und wenn wir darin wachsen, im Geist zu wandeln, wenn wir die Gemeinschaft mit ihm auch in den alltäglichsten Situationen pflegen und suchen, dann gibt Paulus uns ja hier in Galater 5, Vers 16 im Prinzip eine Verheißung. Er sagt ja, wandelt im Geist, Aufforderung an uns, und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Könnt ihr auch übersetzen, ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht vollenden, oder man könnte auch sagen, ausführen. Und ich hoffe, wir können das mit Leben füllen für uns persönlich und wir haben diese Freiheit auch schon erlebt. Ja, dass wir wirklich inmitten der Versuchung und inmitten von eigentlich herausfordernden, stinknormalen Lebenssituationen merken, oh, Moment mal, da ist eine Begierde, die auf einmal wächst in mir, da braut sich was zusammen, da brodelt so richtig was, da streitet was in mir, nämlich das, was ich will, mit dem, was Gott will. Und dass wir dann auch ganz bewusst rechtzeitig die Kurve gekriegt haben, dass wir ins Gebet geflohen sind, dass wir uns Gott ganz bewusst unterstellt haben und uns losgesagt haben von dieser Sünde. Und dass wir ganz bewusst auch Buße tun, umkehren über dieses falsche Begehren und dann auch sagen, Herr, und jetzt übernimm du das Ruder und das Steuer und ich will mich von deinem Geist leiten lassen. Aus eigener Kraft können wir absolut nicht bestehen im Kampf gegen die Sünde. Wir sind hilflos, wir sind machtlos, wir werden nicht fertig mit unserer alten Begierde. Aber durch den Geist Gottes können wir im Kampf gegen die Sünde bestehen. Und so spricht Paulus von dieser Führung oder Leitung des Geistes auch in Vers 18. Noch wenn er sagt, wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Und das Thema Gesetz wäre jetzt ein Riesenthema im Galaterbrief, ein ganz eigenes, sehr umfassendes. Aber ich habe eben ja schon gesagt, dass wir als Kinder Gottes nicht mehr in der Form unter dem Gesetz sind, dass wir versuchen, dadurch gerecht zu werden. Nein, wir sind gerecht geworden durch Christus. Und durch Jesus Christus haben wir auch den Geist Gottes. Und nun ist es der Geist, der uns leiten will und der auch den Gehorsam in uns hervorbringen will. Und deshalb ist nicht das Gesetz die entscheidende Hilfe für den Kampf, sondern der Geist. Wir sehen also deutlich, denke ich, dass der Kampf mit der Sünde, was eigentlich erstmal ganz Normales ist im Leben eines Christen, aber das große Stichwort dabei ist Kampf. Und ich will mal fragen, ganz persönlich, wie steht das bei dir gerade mit diesem Kampf? Kämpfst du noch oder hast du es dir in deiner Sünde vielleicht bequem gemacht? Weil du merkst, ich scheitere eh immer wieder, das bringt eh nichts und der Kampf, der nimmt ja eh kein Ende. Wie steht das da um deine Entschlossenheit darin? Und eine weitere Frage, setzt du an der richtigen Stelle an im Kampf, nämlich in dieser Begierde? Oder ist es so, dass du eigentlich im Verborgenen der Begierde viel mehr Raum gibst und dann wieder merkst, und dann falle ich wieder auf die Schnauze? Vielleicht eine letzte Frage, glaubst du tatsächlich, dass du durch den Geist Gottes geleitet in diesem Kampf bestehen kannst? Das sind mit Sicherheit herausfordernde Fragen, die sich auch lohnt, weiter mal noch zu bewegen. Aber wie du mit diesem Schlachtfeld im Verborgenen umgehst, das hat große Auswirkungen. Und da kommen wir zu dem zweiten Punkt aus diesem Text heute Morgen. Den habe ich genannt, die offensichtlichen Auswirkungen des Kampfes, Vers 19 bis 23a. Also während wir gerade im Bereich des Verborgenen, der Begierde waren, sehen wir jetzt zwei Richtungen, die das Ganze annehmen kann oder annehmen wird. Auf der einen Seite sind die Werke des Fleisches. Wenn wir uns von der Begierde des Fleisches leiten lassen, werden wir die Werke des Fleisches hervorbringen. Auf der anderen Seite die Frucht des Geistes, wenn wir uns vom Geist leiten lassen. Das heißt also, das, was im Verborgenen gedacht wird, erstrebt wird, anvisiert wird, das bleibt nicht im Verborgenen, sondern das tritt offensichtlich zutage. Und da sind wir bei den Auswirkungen, positiv wie negativ, die wir ja sehen in unserem Leben und auch bei anderen Menschen um uns herum beobachten können. Und so schreibt Paulus von diesen Auswirkungen ab Vers 19. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Diese Auflistung ist eine Auflistung dafür, dass man sieht, wie das aussieht, wenn das Fleisch in Aktion tritt. Und wir können uns jetzt an dieser Stelle mit den Werken des Fleisches im Detail leider nicht näher auseinandersetzen, uns das anschauen. Aber Paulus macht hier im Prinzip deutlich, dass es keinen Bereich in unserem Leben gibt, vor dem die Sünde Halt macht. Man könnte diese Auflistung in vier Gruppen oder vier Lebensbereiche einteilen. Und zwar im ersten Lebensbereich, das wären die ersten drei Begriffe hier, Unzucht, Unreinheit und Ausschweifung. Und die betreffen den direkt oder im erweiterten Sinne den Bereich der Sexualität. Sexualität, die missbraucht oder zügellos ausgelebt wird. Und unter diese Begrifflichkeiten fällt dann zum Beispiel sowas wie außerehelicher Geschlechtsverkehr, darunter fällt Pornografie zum Beispiel, darunter fällt Fremdgehen, sei es in der Realität oder auch vielleicht nur in Gedanken. Und uns kommt dieses siebte Gebot dazu in den Sinn, wo es heißt, du sollst nicht Ehe brechen. Ja? Also das ist die erste Gruppe. Die zweite Gruppe betrifft den Bereich unseres Verhältnisses zu Gott. Und das sind die Begriffe Götzendienst und Zauberei. Und ganz klar richten diese beiden Begriffe sich gegen das erste und auch zweite Gebot der 10 Gebote, nämlich du sollst keine anderen Götter neben mir haben und du sollst dir kein Götterbild machen. Und unter Götzendienst fällt im biblischen Sinne nicht nur, wenn ich eine Buddha-Statue anbete oder irgendwelche Mariengestalten habe, die ich anbete und zu denen ich bete, das gehört definitiv dazu, aber im biblischen Sinne ist es viel weiter. Götzendienst kann alles sein in meinem Leben, was wichtiger wird als Gott, was mich beherrscht, was Gott zunehmend mehr vom Thron meines Lebens verdrängt, was wichtiger wird als er. Paulus sagt zum Beispiel in Kolosser 3, Vers 5, dass Habsucht Götzendienst ist. Und auch unter diesem zweiten Begriff hier, unter Zauberei, im Griechischen fand ich interessant, Pharmakeia, woher der Begriff Pharmazie übrigens auch kommt bei uns, womit ich nicht sagen will, alle Pharmazie hat unbedingt okkulten Hintergrund oder sowas, ja, das will ich nicht damit sagen, damals sicherlich noch mehr. Aber trotz all dem fällt unter Zauberei auch heutzutage noch, dass irgendwelche Dinge, die okkult belastet sind und die wir so annehmen oder einlassen auf fadenscheidige, zum Beispiel Heilungskräfte oder sowas, die magische Hintergründe haben. Ne? Sowas kann darunter fallen, manche heutige alternative Heilmethode, die man so hat. Eine dritte Gruppe betrifft den Bereich des Zwischenmenschlichen. Und darunter fällt Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien. Und ich denke, das sind alles Dinge, wenn wir da länger drüber nachdenken, die uns auf jeden Fall etwas sagen werden, womit wir was anfangen können. Und wir denken auch in dem Zusammenhang nochmal an die Predigt über zwischenmenschliche Beziehungen vor ein paar Wochen oder über Vergebung. Das hat alles mit dieser Thematik zu tun, sind wir schon näher drauf eingegangen. Und auch der Kontext hier, Vers 13 bis 15 in Galater 5, zum Beispiel auch der Vers 26, der spricht von diesen zwischenmenschlichen Beziehungen. Eine vierte Gruppe betrifft den Missbrauch von Schöpfungsgaben oder auch einen Rauschzustand. Und darunter fällt Trinkgelage oder man könnte auch sagen Besäufnisse oder Trunkenheit, das ist damit gemeint, und Völlereien oder man könnte auch sagen Orgien. Und dann sagt Paulus am Ende von Vers 21 noch und dergleichen. Und damit macht er deutlich, dass diese Liste hier nicht vollständig ist und abgeschlossen ist. Nein, die Sünde kennt keine Grenzen. Sie drängt sich in jeden Bereich rein, sie manifestiert sich in ihrer Vielseitigkeit und Hässlichkeit überall. Nun können wir locker leicht über so eine Liste hier hinwegsehen, hinweglesen. Aber ich bin davon überzeugt, dass Gott uns sowas in seinem Wort nicht hat aufschreiben lassen, damit wir es einfach nur so überlesen, sondern dass wir das nehmen zur Selbstprüfung und zur Überführung. Von daher mein Appell an uns, an euch, einfach in dieser Woche sich diese Liste mal vorzunehmen nochmal und unter Gebet zu überlegen und den Herrn zu fragen, Herr, wo willst du, dass ich umkehre? Wo muss ich umdenken? Wo gibt es Werke des Fleisches in meinem Leben, die sterben müssen? Und wenn ich merke, da gibt es Dinge, dann bitte ich um Vergebung und dann bitte ich um Veränderung. Gerade dieses Nicht-Billigen von Sünde und gerade Veränderung, das ist ja ein typisches Kennzeichen eines Kindes Gottes. Und das macht Paulus in Vers 21 nochmal mit sehr klaren Worten deutlich, wenn er da sagt, von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich auch vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Und das sind so Verse, wenn wir die lesen, die machen uns ganz schön unruhig. Ja, zumindest glaube ich, dass sie das Potenzial haben, uns unruhig zu machen. Nun geht es hier nicht darum, dass sich der um sein Heil, um seine Rettung Gedanken machen muss. Der merkt, ja, ich falle immer wieder noch in Sünde. Ja, und ich sündige noch, das ist schwer für mich, aber ich falle immer noch da rein. Wie gesagt, der Kampf gegen die Sünde, der ist leider nicht zu Ende, sondern der findet statt. Und auch, dass wir Niederlagen im Kampf gegen die Sünde erleben, das wird wahrscheinlich nicht aufhören, bis Jesus wiederkommt. Hier geht es vielmehr darum, dass jemand fortlaufend in diesen Werken des Fleisches lebt. Einfach weiter darin lebt. Ja? Da ist keine Reue, da ist keine Bußfertigkeit, da ist keine Entschiedenheit im Kampf gegen die Sünde. Sondern einfach läuft alles weiter wie bisher. Es ist ein Anfreunden, es ist ein Umarmen der Sünde vielmehr. Die Werke des Fleisches kann ich ohne Probleme einfach weiter ausleben. Und ich glaube, dass es sein kann, dass Menschen einfach mal irgendwie Jesus aufgenommen haben, aber eigentlich ihr Leben sich gar nicht weiter verändert. Dass alles bleibt wie bisher, da wächst nichts Neues heran. Und damit meine ich nicht, dass von jetzt auf gleich alles anders sein muss. Ja, es ist ein Prozess, das lesen wir immer wieder und wissen auch. Aber wenn im Leben eines Christen keine Anzeichen von Veränderung sind und wenn da auch noch nicht mal der Wunsch danach ist, dass Veränderung geschieht, dann sollte er sich ernsthaft Gedanken machen, ob er wirklich Christ ist und ob er Jesus wirklich kennt. Damit meine ich nicht, also dass wir irgendwie sagen können, ja, unsere Werke machen uns jetzt gerecht vor Jesus. Ja? Nicht, dass ihr mich falsch versteht in der Hinsicht. Nein, ich bin davon überzeugt, Jesus hat alles getan, was nötig war zu unserer Errettung. Aber es ist im biblischen Sinne unmöglich, dass ein Mensch Jesus erkennt, aber das Leben unverändert bleibt. Ich habe in dieser Woche ein Zitat dazu gehört von jemandem, der hat es so ausgedrückt: Gehorsam führt niemals zur Errettung, aber Errettung führt immer zum Gehorsam. Ja? Gehorsam führt niemals zur Errettung, das wissen wir. Aber Errettung führt immer zum Gehorsam. Es trägt immer Frucht am Ende. Und nutzen wir diese drastischen Worte von Paulus hier einfach zu unserer Selbstprüfung, weil eine meiner größten Sorgen ist, dass heutzutage viele Christen da sitzen und auf einem völlig falschen Dampfer sitzen, der da heißt, Errettung ohne Nachfolge oder Christsein ohne Heiligung. Aber das kennt die Bibel so nicht. Diese Werke des Fleisches sind die eine Richtung der Auswirkungen, die das annehmen kann, aber Paulus nennt auch die andere, Vers 22 und 23, nämlich die Frucht des Geistes. Und Frucht steht hier in der Einzahl, im Griechischen auch. Und das bedeutet, dass es eine Frucht ist und zu dieser Frucht gehören ganz verschiedene Dinge. Nämlich, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Diese Beschreibung hier, die ist im Prinzip nichts anderes als eine Charakterbeschreibung von Jesus selbst. Und auch hier lohnt es sich mal hinzusetzen, sich Zeit zu nehmen und zu überlegen, wo ist denn diese Frucht in meinem Leben vorhanden? Wo sehe ich Entwicklung, wo sehe ich Wachstum in meinem Leben in diesen Bereichen? Vielleicht noch ganz zaghaft, ja, und noch nicht stark ausgeprägt, vielleicht noch ganz klein, aber ich merke doch, da wächst was heran, da kommt was hervor. Wie steht es um deine Christusähnlichkeit? Und wo willst du vielleicht gezielt daran arbeiten, gerade in diesem Bereich der Frucht des Geistes? Eine kleine Empfehlung für euch, wer sagt, ich will da gezielt daran arbeiten. Ich würde euch dieses Buch hier ans Herz legen, das heißt Streben nach Gottseligkeit von Jerry Bridges. Und er beschreibt verschiedene von dieser Frucht des Geistes, verschiedene Eigenschaften. Zum Beispiel, wir haben es vor einiger Zeit mal hier gehabt, zu einer Predigtreihe. Und man kann gut einfach verschiedene Eigenschaften vertiefen und sich damit beschäftigen. Wir sollen ja nicht aufhören, nur Böses zu tun, sondern wir sollen anfangen und lernen, Gutes zu tun. Da soll es ja hinführen. Und schlussendlich sind nicht wir, die das Wachstum hervorbringen, sondern es ist, wie es hier steht, die Frucht des Geistes. Er will uns Jesus ähnlicher machen, aber wir können ihm und sollen ihm guten Boden bereiten. Wir können das mit fördern, wir können dem Geist Raum geben, wir können seine Mittel nutzen, die er gegeben hat, damit Wachstum und Frucht in unserem Leben stattfindet und hervorgebracht wird. Und das führt uns zum letzten Punkt heute Morgen. Der dritte Punkt, der entscheidende Schlüssel für den Kampf. Es geht um Vers 23b bis 25. In Vers 23 endet Paulus mit den Worten, gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Also wenn die Frucht des Geistes in unserem Leben wächst, dann ist es das beste Anzeichen dafür, dass wir tatsächlich zu Jesus gehören. Und nochmal die Reihenfolge, die wichtig ist. Die Errettung steht vor der Frucht. Ja, und das Wachstum der Frucht erfolgt aus der Zugehörigkeit zu Jesus, nicht andersrum. Und wenn ich zu Jesus gehöre, dann stehe ich nicht unter Gesetz, sondern ich stehe unter Gnade. Das Gesetz ist dann nicht mehr gegen mich gerichtet. Und Paulus schreibt das in Römer 7, Vers 4 sehr gut, bringt das gut in Römer 7, Vers 4 auf den Punkt, wenn er da schreibt, also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Also wenn ich Jesus Christus und sein Werk für mich persönlich angenommen habe, dann gehöre ich voll und ganz zu Jesus. Dann hat er an meiner Stelle das Gesetz erfüllt, dann ist er an meiner Stelle gestorben, dann ist er auferstanden und ich bekomme in ihm neues Leben. Und so bin ich sein Eigen geworden, sein Eigentum geworden. Und wozu führt das oder soll das führen? Am Ende von diesem Vers 4 hier, damit wir Gott Frucht bringen. Also das will Gott in unserem Leben bewirken. Wir sollen nicht Frucht bringen, damit wir sein Eigentum werden, sondern wir sollen Frucht bringen, weil wir sein Eigentum sind. Und genau davon spricht Paulus in Galater 5, Vers 24 auch, wenn er da schreibt, die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Also in dem Moment, indem ich Jesus Christus in mein Leben aufnehme, gehöre ich zu Jesus. Indem ich meine Sünden vor Gott bekenne, um Vergebung meiner Schuld bitte, glaube ganz persönlich, dass er für meine Schuld, für meine Sünde am Kreuz gestorben ist, dort den vollen Preis bezahlt hat und ich vertraue mich ihm an, als meinem Retter und meinem Herrn. Wenn das passiert, dann gehöre ich zu ihm. Natürlich drängt sich an dieser Frage auch von der Formulierung her allein schon auf, gehörst du zu Jesus? Ja, ist diese Entscheidung ganz klar gefallen? Die Entscheidung für Jesus ist ja keine leichte Entscheidung und es ist eine Entscheidung mit einer weiten Tragweite. Deshalb sollte sie gut überlegt sein, auch weil die Entscheidung für Jesus ist eine Entscheidung gegen das selbstbestimmte Leben. Die Entscheidung für Jesus sagt ja, dass der alte Daniel in mir stirbt. Ja? Also Daniel hat nicht mehr das Sagen, sondern Jesus übernimmt jetzt. Und Jesus hat das Recht, alles in meinem Leben abzutöten, was da stört. Und Paulus sagt ja hier, was passiert, wenn ein Mensch sich Jesus anschließt? Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Und gekreuzigt, nicht gerade ein netter Ausdruck, sondern ein drastischer Ausdruck. Aber es ist mehr als notwendig, dass das passiert. Mein und dein Fleisch, unsere sündigen Leidenschaften und Begierden, die sind so durchzogen von Sünde, dass wir wirklich mit Christus sterben mussten. Ja, es hat nicht gereicht, eine bessere Version, was weiß ich, Daniel 2.0 zu haben oder irgendwas. Das hätte nicht funktioniert. Nein, Daniel musste sterben ganz und Christus musste auferstehen im Leben von Daniel. Und nun ist das etwas, was ein für alle Mal geschehen ist. Deswegen heißt es hier auch, dass sie die Leidenschaften und Begierden gekreuzigt haben. Das ist ein abgeschlossener, punktuelles Ereignis, punktueller Vorgang. Und so sieht Gott mich auch in Christus. Also ich bin in Christus tatsächlich oder mit Christus tatsächlich gestorben. Das ist die geistliche Wirklichkeit. Aber diese geistliche Wirklichkeit, das sehen wir immer wieder in der Bibel, die soll auch immer mehr zu unserer Lebenswirklichkeit werden oder zu unserer Lebensrealität. Wir haben es vor einigen Wochen gehabt, Kolosser 3, Vers 9 und 10 und fortfolgende, dieses Prinzip von Ablegen und Anziehen. Das ist genau das. Das heißt, Daniel samt seinen sündigen Leidenschaften und Begierden muss Stück für Stück immer weiter absterben. Und auf der anderen Seite muss Jesus im Leben von Daniel, und nicht nur von Daniel, sondern von uns allen, immer mehr Gestalt gewinnen. Ich bin in Christus freigemacht und ich kann mich nun von seinem Geist leiten lassen und so leben, dass es seinem Willen entspricht. Paulus sagt es in Römer 8, Vers 12 und 13, und drückt das da so aus, so sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben, denn wenn wir nach dem Fleisch wer nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Also ich bin durch Christus nicht mehr dem Fleisch und der Sünde verpflichtet, sondern ich kann durch seinen Geist knallhart mit der Sünde sein und, wie es hier heißt, durch den Geist die Handlungen des Leibes abtöten. Nicht ein bisschen kaschieren, unentschlossen irgendwie, sondern abtöten. Auch da ein drastischer Begriff. Nicht die Versuchung als solches. Die kann ich nicht töten, die ist da, die kommt immer wieder. Aber hier ist die Rede davon, dass wir die Handlungen des Leibes abtöten sollen. Also die heranwachsende Begierde, die kommt und dann auch die Ausführung, die da übernehmen will. Und genau das meint Paulus in Galater 5, Vers 25 jetzt auch nochmal. Wenn er sagt, wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns dem Geist folgen. Also wir haben durch den Geist neues Leben. Wir haben auch neues Potenzial im Kampf gegen die Sünde, also lasst uns dem Geist auch Folge leisten. Oder man könnte auch sagen, lasst uns an ihn halten, lasst uns nach ihm richten, lasst uns im Einklang mit ihm sein. Es ist also weder das Gesetz noch unsere eigene Kraft, die uns im Kampf gegen die Sünde hilft. Nein, es ist der Geist Gottes. Er bewirkt in uns das Wollen und er bewirkt in uns auch das Vollbringen. Er schenkt die Kraft und er kämpft mit uns und für uns. Aber es gibt eine Sache, die uns aufgetragen ist, zu der wir aufgerufen sind. Wir haben sie eben schon gehabt und ich schaue nochmal mit uns zurück. Galater 5, Vers 16, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Und ich habe dazu, zu dieser Thematik, wie ist es mit dem Geist, mal einen ganz hilfreichen Vergleich gehört. Und zwar kann man den Geist vergleichen mit einem Immunsystem. Also das Immunsystem, der Geist, macht die eigentliche Arbeit. Aber du kannst dein Immunsystem stärken oder du kannst es schwächen. Und genauso ist es auch mit dem Geist in unserem Leben. Du kannst den Geist in deinem Leben stärken oder schwächen. Du kannst ihn fördern oder du kannst ihn hindern. Du kannst ihm die Arbeit erleichtern oder erschweren. Du kannst ihm viel Raum geben oder wenig Raum geben. Und das entscheidet sehr stark darüber, wie der Geist Gottes seine Arbeit in unserem Leben tun kann. Und ich habe euch abschließend mal 7 Hilfen mitgebracht, die uns helfen können. Für dieses Leben im Geist, was es bedeuten kann oder was uns da hilft, zum Weiter nachdenken, auch in den Hauskreisen zum Vertiefen, oder auch sich nochmal vorzunehmen, aber auch Bibelstellen dahinter geschrieben. 7 Hilfen, für das Leben im Geist oder man könnte auch sagen, 7 Hilfen im Kampf. Die erste ist, achte auf deine Gedanken und Begierden. Ja, also das haben wir eben gehabt, Jakobus 1, Vers 14 und 15. Ein sehr, sehr anerkannter und bekannter puritanischer Theologe des 17. Jahrhunderts, John Owen, hat das mal so ausgedrückt. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Von der Abtötung der Sünde auf Deutsch. Und er hat gesagt, die Gedanken sind die bedeutendsten Lieferanten der Seele. Sie tragen Nahrung herbei, um deren Neigungen zufriedenzustellen. Und das merken wir, ja. Schlachtfeld ist ganz stark in unseren Gedanken und in unseren Begierden. Also achte auf deine Gedanken, erstens. Das zweite, nähre den Geist. Der Geist soll wachsen, soll stärker werden. Und das tun wir vor allem durch Gottes Wort. Ja? Das Wort und der Geist, die arbeiten zusammen und der Geist arbeitet auch durch das Wort in unserem Leben. Also durch Gottes Wort ganz stark, aber auch durch Gemeinschaft mit Gott, die wir pflegen und Gemeinschaft auch untereinander als Christen, auch durch Lobpreis und Gebet, all das nährt den Geist. Im Gegenzug dazu, drittens, treibe keine Vorsorge für das Fleisch. So heißt es in Römer 13, Vers 14. Das heißt, provoziere dein Fleisch nicht, nähre nicht dein Fleisch. Und das ist eine spannende Frage, da mal länger drüber nachzudenken. Wie treibe ich denn Vorsorge für mein Fleisch, sodass immer wieder diese Begierde wach wird? Wo gehe ich vielleicht falsche, faule Kompromisse ein, sodass ich nachher merke, ja, das zieht mich eigentlich dann immer wieder so in den Bann der Sünde. Ein viertes, fliehe in der Versuchung ins Gebet. Das ist nicht leicht, aber sehr wirkungsvoll. Also Hebräer 4, Vers 16 sagt, dass wir zum Thron der Gnade gehen dürfen und dort Barmherzigkeit und rechtzeitige Hilfe bekommen. Das heißt, wenn wir uns im Gebet an ihn, wenn zum Thron der Gnade gehen, auch in der Versuchung werden wir erleben, dass Gott uns zur Hilfe kommt, die wir denn brauchen. Ein fünftes, halte dir die geistliche Realität in Christus vor Augen. Also, dass du tot bist für die Sünde, dass du neu gemacht bist, dass du der Sünde nicht mehr dienen musst. Ein sechstes, stell dich Gott zur Verfügung. Dabei geht es um einen kontinuierlichen Lebensstil der Hingabe, kontinuierlichen Lebensstil der Anbetung. Und es ist ganz logisch, glaube ich, wenn du für Gottes Reich lebst, wirst du weniger Gefahr laufen, viel für dein eigenes Reich zu leben. Und ein letztes, schaue auf Christus. Jemand hat das mal so ausgedrückt, dass er gesagt hat, wir können nicht gleichzeitig uns mit Christus beschäftigen und sündigen. Und das, glaube ich, ist ganz logisch. Ja? Also wenn unsere Gedanken und unsere Herzen bei Christus sind, dann bewahrt uns das vor Sünde auch an ganz vielen Stellen. Seine Liebe, seine Gnade, die faszinieren uns und motivieren uns und vor allem in der Hinsicht, dass ja seine Liebe nicht davon abhängt, wie gut ich in diesem Kampf performe und bestehe, sondern seine Liebe ist ja schon da, die ist ja unabhängig. Und genau das ist der Motor und der Antrieb, zu sagen, jawohl, ich will mich ganz neu und entschlossen gegen Sünde wehren in meinem Leben und ich will Liebe zu ihm weiter ausbauen. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Jetzt will ich noch ein Wort richten an Leute, die merken, oh Mann, ich bin hoffnungslos verloren, ich bin in Sünde verstrickt. Ich hänge da so drin, ich weiß gar nicht mehr wohin. Ich will dir zusprechen, dass es bei Gott Gnade gibt, und zwar zu jeder Zeit. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das heißt, es gibt Gnade bei Gott und es gibt Neuanfang und der ist jederzeit möglich, wie schlimm die Sünde auch immer sein mag. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der merkt, ja, aber ich kriege die Sünde nicht so richtig unter die Füße. Ja, also da gibt es was, vielleicht eine Sucht oder die sexuelle Versuchung, die Pornografie, der Zorn, die Unversöhnlichkeit, Eheprobleme, was auch immer da sein kann. Und ich kriege das nicht so richtig unter die Füße. Ich will dir Mut machen, wenn du sowas hast, dass du dich an jemand anders wendest, an einen anderen Gläubigen und mit ihm sprichst und ihr gemeinsam darüber nachdenkt, wie kann man diese Sünde überwinden. Weil Gott hat uns nicht als Einzelkämpfer in diesen Kampf geschickt, sondern als Armee. Ja, und wir haben Kämpfer rechts und links neben uns, die uns auch an vielen Stellen Hilfe sein können. Aber allen voran brauchen wir in diesem Kampf einen. Einen im Kampf gegen die Sünde. Und ich denke, wir haben heute Morgen sehr deutlich gesehen, dass wir hilflos und aufgeschmissen sind, wenn wir auf uns selbst bauen. Aber Gott wird mit dem Problem der Sünde in deinem und meinem Leben in jeglicher Hinsicht fertig. Und deshalb ist der alles entscheidende Schlüssel im Kampf gegen die Sünde Jesus Christus. Und deshalb gibt es nichts Wichtigeres, als auf ihn zu schauen und sich an ihn zu wenden. Und desto mehr wir das tun, umso mehr werden wir merken, also die Begierde nach Christus wächst. Und im Gegenzug dazu wird der Wunsch, der Sünde Folge zu leisten, immer weniger, immer kleiner. Jesus wird für dich herrlicher und größer und die Sünde wird für dich immer hässlicher, verabscheuungswürdiger. Und passend dazu will ich abschließen heute Morgen diese Predigt mit Galater 2, Vers 19 und 20, die das Gehörte nochmal sehr gut eigentlich zusammenfassen in zwei Versen. Und zwar schreibt Paulus, Galater 2, Vers 19 und 20, nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wir hören jetzt gleich ein Lied, ein englischsprachiges Lied, das heißt Turn Your Eyes Upon Jesus. Und ihr seht es mit deutscher Übersetzung dann auch. Und das soll unseren Blick nochmal ganz bewusst auf Jesus richten, dass die Begierde nach ihm wächst und die Begierde der Sünde verflacht.